Jetzt wollen wir erst uns dem Bibeltext zuwenden, den wir heute gemeinsam durchgehen. Ich werde aus der Schlachterübersetzung lesen, aus dem Hebräer Kapitel 11, ab Vers 17 bis 22. Der Schreiber des Hebräerbriefes, und das ist ja eigentlich, was wir hier immer wieder wiederholen und das festigen, er will ja die Judenchristen ermutigen, an Jesus festzuhalten. Weil sie hatten ja anfangs, nachdem sie gläubig geworden sind, schon einen Leidenskampf gehabt, schreibt er in Kapitel 11, und sagt, und ihr habt das mit Freude ertragen. Das hat euch sozusagen nichts ausgemacht. Aber als das Ganze nicht nachließ und länger dauerte, dann verunsicherten sie sich oder wurden verunsichert. Sie hatten viel verloren, aber jetzt hielten diese Glaubensprüfungen an, und es kamen Zweifel auf. Es kamen sogar die Gedanken auf, alles hinzuwerfen und zurückzugehen. Zurück, wo sie hergekommen sind, zum alttestamentlichen Tempeldienst. Und so ist die Absicht von dem Hebräerbriefschreiber, auch mit dem, was wir heute anschauen werden, zu sagen, bleibt dran, bleibt bei Jesus. Auch wenn das jetzt noch nicht so ist, wie das, aber das Bessere kommt noch. Jetzt hast du Schwierigkeiten. Aber das, wo du bist, das hat Verheißung. Dem du gefolgt bist, der hat eine Verheißung ausgesprochen. Größere gibt es nicht. Und deswegen ist so diese Absicht zu sagen, schau auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und auch die Gläubigen des Alten Testaments, Menschen zu aller Zeit haben schwere Zeiten gehabt, haben Prüfungen des Glaubens bestehen müssen. Aber sie werden hier als Vorbilder vorgeführt. Das waren nicht Glaubenshelden in dem Sinne, wie wir manchmal reden, dass jemand ein Glaubensheld ist. Aber das waren Menschen, die mit Schwierigkeiten und Zweifeln dran geblieben sind. An demjenigen, der etwas versprochen hat und von dem sie sagen, wir glauben, dass er das hält, was er versprochen hat. An Jesus Christus. Es waren Menschen, die in ihrem Leben mit Gott gerechnet haben. Und das ist auch so das Ziel dieses Textes, auch der Wunsch für uns heute, dass wir im Alltag, wir haben so unterschiedliche Herausforderungen, wir haben so unterschiedliche Lasten zu tragen, aber dass wir darin, wo wir sind, mit Gott rechnen. Dass wir nicht uns nur auf das Hier und Jetzt und auf das Sichtbare beschränken. In der Gefahr standen die Christen damals und ich denke, wir genauso. Und vielleicht sind es bei uns nicht die Schwierigkeiten, es ist vielleicht auch oft der Wohlstand, der uns verführen möchte, in dem Sinne, auf das Hier und Jetzt einfach nur zu blicken. Jeder Gottesglaube ist rettender, ist durchtragender Glaube. Diesen Satz hat Jakob Neufeld bei der letzten Bibelarbeit geprägt und mehrmals wiederholt. Nicht der Glaube dieser Menschen war das Besondere, sondern an den sich das gerichtet hat. Das war der Besondere, Jesus Christus, auf den stützt sich unser Glaube. Deswegen ist jeder Glaube, der sich auf Christus stützt, durchtragender Glaube. Ich möchte diesen Text jetzt lesen. Kapitel 11, Hebräer 11, Vers 17 bis 22. Wir sind dabei, da wird Abraham beleuchtet als jemand, der beispielhaft geglaubt hat. Und die letzten Verse beginnen tut das ab Vers 8, wo es über Abraham geht. Und jetzt machen wir ab Vers 17 weiter. Durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde, und opferte den Eingeborenen, er, der die Verheißungen empfangen hatte. Zudem gesagt worden war, in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken, weshalb er ihn auch als ein Gleichnis wieder erhielt. Durch Glauben segnete Isaak den Jakob und den Esau im Hinblick auf zukünftige Dinge. Durch Glauben segnete Jakob, als er im Sterben lag, jeden der Söhne Josefs und betete an, auf seinen Stab gestützt. Durch Glauben gedachte Josef bei seinem Ende an den Auszug der Söhne Israels und traf Anordnungen wegen seiner Gebeine. Das wird der Text sein, dem wir uns heute zuwenden wollen. Zunächst möchte ich auf dieses erste Wort eingehen, was da als geprüft übersetzt wird in dieser Übersetzung. Wenn ihr in eure Bibel schaut und jemand vielleicht die Luther-Übersetzung vor sich hat, da steht, als er versucht wurde. Jetzt würde ich einfach mal uns herausfordern, möchte jemand dieses erklären? Was ist der Unterschied? Oder gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen dem Wort versucht und geprüft? Versucht Gott jemanden? Prüft er jemanden? Hier heißt es, er wurde geprüft. Andere Übersetzungen sagen, er wurde versucht. Wir werden auch nachher den alttestamentlichen Bericht lesen. Da ist das auch unterschiedlich übersetzt. Vielleicht schauen wir einfach als Grundlage in Jakobus Kapitel 1 hinein zum Thema Prüfungen oder Versuchungen. Und auch da wird dieses Wort unterschiedlich übersetzt. Zum einen heißt es da auch, wenn jemand versucht wird oder wenn jemand in Versuchungen gerät. Andere Übersetzungen sagen, wenn jemand in Anfechtungen gerät. Ich lese den Text. Jakobus 1, Vers 2. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen oder Versuchungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Also aus diesen Versen wird deutlich, ob man das mit Anfechtung oder Versuchung übersetzt. Es geht hier um eine Qualitätsabfrage. Wie echt und wie rein ist eine Sache? Weil es heißt hier, es geht nachher zur Bewährung des Glaubens, standhaftes Ausharren und ein vollkommenes Werk. Also hier wird etwas veredelt. In einem Läuterungsprozess wird etwas noch edler hervorgehoben und reiner dargestellt. In dem gleichen Kapitel, ich lasse jetzt die Verse dazwischen aus, ab Vers 12, heißt es, glückselig ist der Mann, der die Anfechtung oder auch die Versuchung erduldet, also aushält, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Also hier wird nochmal deutlich, diese Glaubensprüfungen oder diese Anfechtungen, das, was uns eigentlich nicht gefällt, was uns aufschrecken lässt, solche Nachrichten, da hat jemand so ein schweres Leid getroffen und wir sind alle schockiert. Das ist das, was keiner sagt, das ist schön, das freut uns, das schockiert uns erstmal, das schüttelt uns erstmal richtig durch. Aber das Ziel dieser Dinge ist Bewährung und Glauben und Leben. Und Menschen, die in Verbindung mit Jesus stehen, für die ist das ein Weg zur Glaubensstärkung und Glaubensläuterung zum Leben. Und dann sagt es hier sofort weiter, sagt Jakobus, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Jetzt kommt der entscheidende Satz. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er versucht auch niemand. Wir kennen Versuchungen, die einen Menschen zur Sünde reizen und locken. Aber Gott versucht niemanden zur Sünde. Gottes Absicht ist nicht, jemanden zu Fall zu bringen. Er lässt Prüfungen zu, er lässt Schwierigkeiten und auch Versuchungen, Anfechtungen zu. Aber sein Ziel ist, Glauben stärken und festigen. Das vielleicht einfach als Grundlage so, weil das kennen wir aus dem Leben. Manchmal gibt es ja diese Dinge und wir ärgern uns vielleicht über den einen oder anderen Lebensumstand, aber irgendwann kommen wir dahinter und merken, hier bin ich gefragt, Glauben zu beweisen oder Glauben zu leben, Vertrauen in Gott ja praktisch werden zu lassen. Das sind nicht die bösen Nachbarn oder die Ärzte, die irgendwas gefuscht haben, da ist doch der Allmächtige drüber und jetzt bin ich gefragt, ihm zu vertrauen. Das kennen wir und deswegen ist wichtig, dass wir wissen, Gott prüft uns, er führt uns auch in Anfechtungen, aber sein Ziel ist stärken, bewähren und Vertrauen ihm gegenüber und Leben soll daraus erwachsen. Also hier wird der Blick auf den Abraham nochmal gelenkt und der Abraham, hier wird speziell auch seine Glaubensprüfung vor Augen geführt. Warum solch eine Prüfung? Beziehungsweise wir könnten vielleicht fragen, hat der Mann nicht schon genug Glaubensprüfung gehabt? Weil diese Glaubensprüfung, die hier geschieht, die hier beschrieben wird, dass er den Eingeborenen opfern soll, da wird er schon recht weit über 100 gewesen sein. Mit 100 Jahren hat er den Isaak bekommen. Das war ja die Erfüllung der Verheißung. Und das heißt so, als der Knabe entwöhnt wurde, wahrscheinlich mit 2-3 Jahren, feierte er ein großes Fest. Und als er den opfern musste, ich weiß nicht, woher die Ausleger das haben, aber ich habe mal einen Hinweis gelesen, da musste Isaak wahrscheinlich um die 20 Jahre alt gewesen sein. Selbst wenn das nicht so ist, selbst wenn er vielleicht 14 gewesen wäre, aber er geht zusammen, diese 2-Tages-Reise, er trägt auch einiges mit und sie gehen zum Opfern. Und der Abraham muss also 110 mindestens gewesen sein. Ja, und wir fragen uns vielleicht, warum kommt die allerschwerste der Prüfungen im allerhöchsten Alter? Vielleicht werden einige Geschwister das hier auch bestätigen und sagen, je älter ich werde, umso schwerer werden die Kämpfe, die hier stattfinden, im Kopf, nachts, wenn ich nicht schlafen kann. Da geht ein Kampf ab. Da passiert viel Anfechtung. Und so geht es diesem Mann auch. Er ist alt geworden, aber er hat eine große Prüfung zu bestehen. Ich möchte, dass wir diesen Text lesen, weil er ist, ich finde, sehr interessant. Ich hatte Mühe zu gucken, wie kriegen wir das zeitlich unter, dass wir nicht zu tief einsteigen, aber auch nicht zu oberflächlich bleiben. Das ist so ein wunderbarer Text. 1. Mose 22. Die Verse 1 bis 10 möchte ich lesen. 1. Mose 22, da wird gerade diese Prüfung beschrieben. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Das ist nicht das erste Mal, dass Gott zu ihm spricht und er sagt sofort, hier bin ich. Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer dar, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel, und er nahm 2 Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, den ihm Gott genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten. Und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo aber ist das Lamm zum Brandopfer? Und Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Und als sie an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und schichtete das Holz darauf. Und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Vielleicht erstmal soweit diesen Text. Wir wissen ja schon den Ausgang davon. Wir wissen, wie es ausgeht. Aber wir fragen uns wirklich, warum solch eine harte Prüfung? Hat der Mann nicht schon genug Prüfungen gehabt? Mit 75 Jahren hat er Land verlassen und Leute. Er kommt an, wohin er kommen soll, nach Kanaan, und was passiert? Hungersnot. Dort, wo Gott ihn hingerufen hat, ist Hungersnot. Und er mag sich gefragt haben, was mache ich hier? Da hatte ich genug zu essen, jetzt komme ich hier hin und hier hungern wir. Er geht nicht zurück, er geht nach Ägypten, während die Hungersnot ist. Er beweist Glauben. Dann lebt er als Fremdling in Kanaan, das war der Text von letztem Mal, obwohl er genug Geld hätte, um sich Land zu kaufen und Häuser zu bauen. Er wartet 25 Jahre auf Nachkommen und seine Notlösungen und Überlegungen gehen in alle möglichen Richtungen. Er sagt eines, wir werden uns die Texte jetzt nicht lesen, aber die werden wir alle in der Bibellese haben, wenn wir den Gemeindebibelleseplan mitverfolgen. Da sagt der Gott, vielleicht ist gut so, ich werde den Knecht Eliezer, dem werde ich alles vererben, soll der das alles bekommen. Und Gott sagt, nein, nein, die Verheißung steht. Als dann durch die Überlegungen von seiner Frau Sarah der Ismael geboren wird, da ist er schon 86 Jahre, dann bestätigt Gott nochmal und sagt, als er kurz bevor der Isaak geboren wird mit 99 Jahren, sagt er, du wirst einen Sohn bekommen. Und ich hatte diese Stelle irgendwie wahrscheinlich immer überlesen. Dann lacht Abraham, nicht nur Sarah hat gelacht. Abraham liegt auf seinem Angesicht und lacht und sagt, Gott, lass gut sein, lass uns das mit Ismael machen, diese Sache. Gott sagt, nein, sondern aus deinem Samen, der Sohn der Verheißung, in Isaak soll dir ein Same geboren werden. Und so lebt dieser Mann mit Zweifeln und wieder Zuspruch Gottes, mit Fehlentscheidungen, und Gott biegt das wieder zurecht und er sagt, jetzt schick die Hagar weg, er soll nicht erben mit deinem Sohn. Er hat viele Prüfungen bestanden. Und jetzt ist er da, mit 100 Jahren, der lang ersehnte Sohn. Und jetzt kommt diese Aufforderung. Einige Jahre später hat er seinen Sohn glücklich aufwachsen sehen. Und jetzt heißt es, nimm ihn, den einzigen oder den eingeborenen Sohn, und geh ihn opfern. Es müssen bestimmt viele Fragen gewesen sein, die in dem Moment in Abrahams Kopf gekommen sind. Vielleicht wichtig hier, er hatte ja noch Ismael und später heiratete der Abraham nochmal und zeugte noch andere Kinder. Mit diesem einzigen Sohn oder eingeborenen Sohn, das bezieht sich auf den Sohn der Verheißung. Er hatte noch andere Nachkommen, aber der Eingeborene, der Sohn der Verheißung, der Isaak, genau den sollte er nehmen und ihn sollte er zum Opfer darbringen. Abraham kannte vielleicht aus dem Heidentum Menschenopfer, aber Gott hat an keiner Stelle befohlen, Menschen zu opfern. Das mögen auch Gedanken gewesen sein, die ihm durch den Kopf gegangen sind. Und wie sollte die Verheißung erfüllt werden, wenn der Sohn nicht mehr da wäre? Es muss ein innerlicher Konflikt gewesen sein, aber es zeigt hier, dass Abraham diese Prüfung mit Glauben absolvierte. Es heißt, er zählte darauf, Vers 19, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken. Und ich denke, das kommt sogar im alttestamentlichen Bericht schon drin vor, als er sagt, bleibt ihr hier zu den Knechten mit dem Esel. Wir werden gehen und anbeten und dann heißt es, und dann werden wir zu euch zurückkommen. Er hat damit gerechnet, dass er nicht alleine den Berg runterkommen wird, sondern mit seinem Sohn. Wir lesen keinen Bericht, dass Gott, ich wüsste jetzt zumindest nicht, bis dahin, dass wir irgendwie einen Bericht haben, dass Gott Tote auferweckt hat. Aber das glaubte der Abraham. Jetzt können wir natürlich über seinen Glauben staunen, aber so hat Gott sich ihm offenbart, immer wieder und immer wieder. Und warum ihn das so handeln lässt, ist, er glaubt Gott, dass er das tatsächlich so machen wird, wie er es versprochen hat. Und interessant ist auch, der Abraham steht morgens früh auf. Ich weiß nicht, wann ich losgezogen wäre, bestimmt nicht morgens früh. Aber er steht ganz früh auf und geht los. Ich habe mich auch gefragt, ob er Sarah informiert hat. Ich vermute fast nicht, weil dann würde sie ihn vielleicht so wie Hiobs Frau abraten und sagen, das geht so weit, das geht nicht. Das ist doch unvernünftig. Die Logik würde hier vielleicht mit reinspielen. Er geht sofort. Und das Interessante ist, er sagt, wir werden gehen, werden opfern und werden anbeten, sagt er. Es ist ganz interessant, darüber nachzudenken, was Anbetung ist. Wir verbinden das oft mit einem schönen Gefühl, vielleicht mit Musik. Anbetung kann sicherlich viele Formen haben, aber das Herzstück der Anbetung ist, dass ein Menschenherz Gott Recht gibt und ihm gehorcht. Das ist Anbetung. Er hat wahrscheinlich ganz schlimme Gedanken gehabt und viel Kampf, aber er sagt, ich gehe anbeten. Er geht und gehorcht. Und das ist das Herz, was voller Glauben ist, das Gott sogar von den Toten auferwecken kann. Sein Glaube drückt sich gerade darin aus, dass er sagt, wir werden zurückkommen. Und dann kommt ja diese Frage von dem Isaak, und die muss bestimmt sehr geschmerzt haben. Wahrscheinlich hat er die auch schon die ganzen 2 Tage gefürchtet, dass er fragt, wo ist das Lamm? Was wollen wir opfern? Haben wir nicht was vergessen? Und diesen Kampf macht der Mann alleine aus mit dem Herrn. Und er sagt, und sein Glaube kommt in diesem Satz, finde ich, so deutlich zum Ausdruck. Er sagt, Gott wird er sehen. So wird ja der Ort auch später genannt. Gott wird er sehen. Gott wird dafür sorgen. Und er wusste ja nicht wie, aber er wusste, Gott wird sorgen. Gott wird sorgen. Er ist dabei, in dieses tiefe Tal zu gehen, der Dunkelheit. Aber er weiß eins, so wie ich Gott kenne, er wird sorgen. Sehr ermutigend, finde ich. Menschen, die glauben, gehen durch Täler und ganz häufig sogar deswegen, weil Gott sie dahin führt. Nicht, weil Gott nicht aufgepasst hat und sagt, oh, habe ich verpasst, jetzt ist dir was zugestoßen. Nein, er führt uns in diese Situation hinein. Damit wir dieses ausdrücken, erfahren, bezeugen, Gott wird sorgen. Gott wird versorgen. Er rechnete mit Gott und er glaubte der Verheißung Gottes und vertraute darauf, dass Gott alles im Griff hat. Und interessant ist, dass der Engel des Herrn erst eingreift, wenn es wirklich soweit ist, dass das hier geschieht. Er schichtet diesen Altar auf, er macht das Holz da drauf und sogar der Isaak wird gebunden und draufgelegt. Und dann greift der Engel ein und er sagt, halt, tu ihm nichts an. Jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du mir deinen Sohn nicht enthalten hast. Interessant ist auch, dass in unserem Text das hier so beschrieben wird, als wenn dieses Opfer tatsächlich passiert ist. Ist uns bestimmt schon aufgefallen. Das heißt hier, und opferte den Eingeborenen. Das war gültig. Dieses war wie abgeschlossen. Der Isaak wurde nicht geopfert. Aber hier wird das so beschrieben, dass er den opferte oder darbrachte, je nach Übersetzung. Aber das wird als eine abgeschlossene Handlung hier beschrieben. Isaak erlebt hier eine Gegenstandslektion, wie man sie wahrscheinlich nie im Leben vergisst. Er erlebt hier Evangelium ganz hautnah. Da darf er runter von diesem Opferaltar und da muss der Widder, der sich im Gestrüpp verfangen hatte, wird geschlachtet und dieses Opfer wird dargebracht. Stellvertretung. Ich darf frei ausgehen und das Blut eines anderen fließt für mich. Er erlebt hier wirklich ganz pures Evangelium. Wie gesagt, der Hebräerbrief sagt hier, dass er ihn dargebracht hat. Und er bekommt dieses Zeugnis, dass er gottesfürchtig ist. Glaube und Anbetung hat immer diesen Ausdruck. Wie immer die Taten aussehen, und das zeigt uns der Hebräerbrief, so unterschiedlich waren die Lebenswege der Menschen. Aber der Glaube hat sich immer darin ausgedrückt, dass Menschen Gott mehr gefürchtet haben als Menschen. Dass der, der glaubt, den Allmächtigen mehr glaubt und mehr fürchtet, als den Versprechungen der Menschen oder den Drohungen der Menschen oder der Angst des Lebens oder dem Wohlstand des Lebens. Gottes Furcht drückt sich aus, weil Menschen glauben. Und das Ziel des Hebräerbriefschreibers ist ja nicht, Menschen zu Helden zu machen. Abraham hatte einen sehr hohen Status beim Volk Israel und als Patriarch haben sie aufgeschaut und Kinder Abrahams zu sein, das war schon eine hohe Stellung. Und uns beeindruckt ja schon diese Glaubenshandlung dieses Mannes. Aber das Ziel des Schreibers ist, dass wir hinsehen, wie Hebräer 12, Vers 2 sagt, dass wir hinsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Der macht das ja möglich, dass Menschen so leben, dass sie so glauben, dass sie so handeln. Das sehen wir auch bei Abraham. Er traf auch zwischendurch falsche Entscheidungen. Er hatte Angst um seine eigene Haut und hat sogar gelogen und das Ganze zweimal mit seiner Frau, wo er da Furcht hatte, dass man ihn umbringt wegen der Frau. Weil sie war ja mit 90 Jahren noch so schön, dass sie in den Harem von Abimelech aufgenommen wurde. Vielleicht eine Ermutigung an alle, die sagen, ich bin schon so alt und nicht mehr so hübsch wie früher. Also, der hatte Angst um sein Leben, dieser Abraham. Und das ist nicht der Mann, der nichts falsch gemacht hat, der jetzt der Glaubensheld ist. Aber es ist der Mann, den Gott gerufen hat und der immer wieder dran geblieben ist, der ihm nachgegangen ist. Er führt ihn von Glauben zu Glauben. Er gibt ihm sozusagen Nachhilfeunterricht. Er führt ihn wieder zurück, von wo aus er weggegangen ist nach Ägypten und dort spricht er wieder zu ihm. Und auch wenn wir mal unseren Pfad verlassen und nach rechts und links schauen und anfangen auf Menschen und auf Geld zu vertrauen, dann ist nicht jegliche Gnade verloren. Dann ruft Gott uns wieder zurück. Wir dürfen kommen und wir dürfen wieder glauben. Wir dürfen wieder Glauben lernen. Gott bestätigt ihm vorher Gesagtes und er vergibt ihm seine Sünden und bekennt sich wieder. Ich frage mich auch, warum sagt Gott so, er schämt sich nicht, ihr Gott genannt zu werden? Lass uns diesen Text mal anschauen. Das ist ja, war ja in der letzten Bibelarbeit. Jetzt muss ich eben schauen, welcher Vers das ist, auch in Kapitel 11. Kapitel 11, Vers 16. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden. Ja, warum denn nicht? Weil sie nichts falsch gemacht haben? Da kommt die Begründung, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Gott hat mit ihnen etwas angefangen und er zieht das nicht zurück. Er sagt, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und wenn wir sie anschauen, bei allem Respekt, aber es sind Menschen, die haben viele Fehler gemacht auch. Die haben auch Sünden begangen. Aber Gott bekennt sich zu ihnen. Er führt sie von Glauben zu Glauben. Das ermutigt mich ungemein. Und damit möchte ich uns auch, liebe Geschwister, ermutigen. Wir würden niemals von uns wahrscheinlich sagen, ich kenne keinen Menschen, der das jemals gesagt hat, ich bin ein Glaubensheld. Das sagen vielleicht höchstens andere mal über den einen oder anderen. Aber wir wissen um unser Versagen, wir wissen um unsere Schwachheiten. Wir wünschen uns ja mehr Glauben, wir wünschen uns diese Sehnsucht nach der Sehnsucht nach Gott. Aber Gott hilft uns durch, Gott führt uns von Glauben zu Glauben. Und diese Prüfungen, die uns manchmal so entmutigen, auch gerade sie sind dafür da, damit wir fest werden, damit unser Vertrauen auf Gott wächst und nicht weniger wird. Das sehen wir auch bei den anderen Glaubensvätern Isaak und Jakob. Durch Glauben segnete Isaak den Jakob und den Esau im Hinblick auf zukünftige Dinge. Durch Glauben segnete Jakob, als er im Sterben lag, jeden der Söhne Josefs und betete an, auf seinen Stab gestützt. Durch Glauben gedachte Josef bei seinem Ende an den Auszug der Söhne Israels und traf Anordnungen wegen seiner Gebeine. Wir setzen uns. Der Hebräerbriefschreiber hat jetzt mit Abraham so von seinem Fokus abgeschlossen und lenkt den Blick jetzt auf einige weitere Personen der Bibel, die den Empfängern, den Lesern dieses Briefes sehr, sehr wohl bekannt sind. Und sagt, schauen wir auf Isaak, der dieses Evangelium so hautnah erlebt hat. Er durfte vom Opferaltar runter und der Widder musste sein Blut für ihn fließen lassen. Und interessant ist, Isaak war ja ein geistlicher Mann. Er rechnete mit Gott, mit seinen Verheißungen. Das lesen wir, wenn wir so die Geschichte lesen. Da hat er Streit mit den Philistern, beziehungsweise sie fangen an, eifersüchtig und neidisch zu sein und wissen nicht, wie werden wir ihn los? Und sie verstopfen seine Brunnen. Und er gräbt einen neuen und sagt, der gehört uns. Und er lässt das als sanftmütiger, gottvertrauender Mann und sagt, dann gehe ich eben dahin und fange von null an. In dieser trockenen Wüste gräbt er wieder nach Wasser. Und es geht mehrmals. Ein geistlicher Mann. Und dann offenbart sich Gott ihm und sagt, bestätigt ihm diese Verheißung an Abraham. Aber hier werden diese Taten nicht beschrieben. Hier wird beschrieben, wie er segnet. Und zwar, wie er den Jakob und den Esau im Hinblick auf zukünftige Dinge segnet. Jetzt möchte ich uns fragen, haben wir bei diesem Satz oder bei diesem Vers nicht Fragen? Es heißt hier, durch Glauben tat er das. Und wenn wir jetzt mal zurückdenken, wie das beschrieben ist im Alten Testament, was kommt in uns für eine Frage auf? Oder haben wir keine Frage an der Stelle? Da war Betrug im Spiel. Da hatte doch die Sarah, beziehungsweise die Rebekka, die Zügel in die Hand genommen, hat gesagt, Jakob, komm, schnell, hol ein paar Lämmer, mach da die Felle über die Hände und ich habe hier noch ein paar Kleider, die riechen nach Esau. Jeder hat ja so seine eigene Duftmarke und sagte, das musst du unbedingt anziehen, weil der Vater ist blind, aber er kann gut riechen. Und dann geh hin und dann bekommst du den Segen. Und jetzt schreibt der Hebräerbriefschreiber, durch Glauben segnete Isaak den Jakob und den Esau. Das ist ja die Frage, die irgendwo unweigerlich aufkommt, wo wir sagen, wie passt das hier zusammen oder warum ist das ein Ausdruck des Glaubens? Also ich merkte zumindest, dass ich diese Frage hatte. Und ich habe jetzt auch nicht eine wirkliche Antwort darauf gefunden. Es stellt sich diese Frage, wie kann das als Glaubenshandlung dargestellt werden? Aber was interessant ist, nachdem Isaak seine Söhne gesegnet hat und sie waren zu diesem Zeitpunkt, ich weiß nicht, was wir manchmal denken, vielleicht haben wir die Kinderbibelfotos vor Augen, aber sie waren schon 77 Jahre alt, als der Vater sie segnet. Sie waren nicht mehr Teenager. Der Esau war schon mit 40 hat er geheiratet, meine ich, heißt es ja. 40 Jahre und dann nahm er die Frauen von Kananitern und die machten den Eltern so viele Sorgen. Auf jeden Fall sagt ja der Isaak in eigener Sorge, ich bin alt. Und vielleicht sollte ich das jetzt schon klären. Und er hat sich ja eigentlich so seinen Liebling rausgesucht und das heißt, er liebte den Esau. Weil das war mehr so ein Ausdruck von Männlichkeit, wahrscheinlich auf dem Feld und Jagen. Der Jakob, das war so ein häuslicher. Und vielleicht spielt das hier alles mit rein, dass der Isaak das hier so ein bisschen in die Hand nimmt und den Zeitpunkt bestimmt und auch sagt zu dem Esau, ich will dich jetzt segnen, mach was Schönes zu essen fertig. Und deswegen fängt jetzt auch die Frau von ihm, die Rebekka, an, das hier so in die Hand zu nehmen. Aber was interessant ist, nachdem er sie gesegnet hat, beziehungsweise den Jakob gesegnet hat, dann kommt ja der Esau und ist ganz, wo die merken, was hier passiert ist, die beiden. Dann in diesem Gespräch noch sagt Isaac, er wird gesegnet bleiben. Er wusste von dieser Bestimmung, dass Gott gesagt hat bei der Geburt, der Jüngere wird über den Älteren herrschen. Das war ihm nicht unbekannt. Und auch wenn das hier ein scheinbares Versehen ist, sagt er, das wird so bleiben. Und er sagt zum Esau, ich habe ihn zum Herrn über dich gesetzt. Das ist so. Und interessant ist noch, nachdem er sie gesegnet hat, lebt er ja noch, jetzt muss ich überlegen mit den vielen Zahlen, es kann sein, dass ich eben ein bisschen was durcheinander geworfen habe. Nachdem er sie gesegnet hat, lebt der Vater, Isaac, noch 40 Jahre, noch über 40 Jahre meine ich, oder um die 40 Jahre lebt er noch. Er starb nicht so schnell, wie er dachte. Und der Jakob, beziehungsweise die Rebekka, die bekommt ja mit, dass es für Jakob gefährlich werden kann, wenn der Vater tatsächlich tot ist, dann möchte Esau sich rächen. Und sie möchte ihn ja wegschicken. Und dann ruft der Isaac den Jakob nochmal zu sich. Und dann spricht er nochmal sehr bewusst den Segen über ihn aus, wissend, dass das Jakob ist und wissend, dass hier kein Betrug mehr ist und auch ist er rächt sich nicht oder macht irgendetwas rückgängig. In 1. Mose 28 lesen wir das. Da rief Isaac den Jakob, segnete ihn und gebot ihm und sprach zu ihm, nimm keine Frau von den Töchtern Kanaans. Mache dich auf und zieh nach Paddan Aram in das Haus Betuels, des Vaters deiner Mutter. Und nimm dir von dort eine Frau von den Töchtern Labans, des Bruders deiner Mutter. Gott, der Allmächtige, segne dich und mache dich fruchtbar und mehre dich, dass du zu einer Menge von Völkern werdest. Und ergebe dir den Segen Abrahams, dir und deinem Samen mit dir, dass du das Land in Besitz nimmst, in dem du als Fremdling lebst, das Gott dem Abraham gegeben hat. So entließ Isaak den Jakob. Und er zog nach Paddan Aram zu Laban. Also bei allem, was hier vielleicht so an Fragen aufkommt, aber so versteht der Hebräerbriefschreiber das und so wird das ja hier auch nochmal deutlich, das ist eine Glaubenstat. Der Isaak weiß, dieser wird den Segen Abrahams bekommen und Gott wird sich zu ihm bekennen und zu seinen Nachkommen. Und er spricht das hier nochmal sehr deutlich aus. Unabhängig von dem, was vorher passiert ist durch das Eingreifen, durch menschliches Eingreifen. Ich will sagen, sowohl von Isaac als auch von Rebekka, weil sie beide hier sagen, jetzt ist der Zeitpunkt, ich will das so, sagt er zu Esau. Und Rebekka möchte dann ihren Liebling vorschieben. Und so wird hier quasi Gottes Verheißung nachgeholfen, obwohl Gott das gar nicht nötig hatte. Aber hier geschieht etwas, was die Bibel so deutlich bezeichnet. Das passiert durch Glauben. Bei dem Segen von Jakob über die Söhne Josefs, was hier auch noch angesprochen wird, fällt auf, dass die menschliche Logik auch nicht die Grundlage ist für Gottes Glauben. Josef möchte ja seinen Vater korrigieren, ist auch schon alt geworden. Er bringt den Manasse und den Ephraim zu ihm und stellt sie vor ihm. Und der Vater Jakob, der will sie segnen, macht das auch und kreuzt dabei seine Hände. Ja, vielleicht haben wir das Bild vor Augen, wenn wir das lesen. Und er spricht den Segen aus. Und seine rechte Hand ist auf dem Jüngeren. Und wo dann der Josef dieses scheinbare Missgeschick merkt, sagt er, nicht so, mein Vater. Und er möchte ihn irgendwie korrigieren. Und er sagt, ich weiß wohl, mein Sohn, ich weiß wohl. Gottes Führungen und Gottes Absichten, die sind nicht immer so logisch, wie wir denken. Der Jüngere wird über den Älteren herrschen. Das war nicht logisch, das war nicht normal. Es gab viele unlogische Dinge. Dass jetzt der Isaac so spät geboren wurde und so weiter. Viele, viele Dinge, die hier mit der menschlichen Logik nicht zusammenzubringen sind. Aber Gott führt durch, was er vorhat. Er beruft jemand und er führt ihn durch. Und er bekennt sich zu diesem Jakob, auch als er auf der Flucht ist. Und auch später zu dem Josef durch diese vielen. Wir kennen diesen Satz, den Josef immer wieder sagt. Ihr gedachtet es böse mit mir, aber Gott gedachte es gut. Also vieles, was nicht logisch ist, aber was letztendlich Menschen des Glaubens ausgehalten haben, im Vertrauen darauf, dass Gott versorgen wird. Gott wird sorgen. Gott hat alles in der Hand. Josefs Glaube wird ja sehr deutlich in seinem Wunsch, nicht in Ägypten begraben zu werden. Das wird ja hier nochmal so als Glaubenstat auch uns vor Augen geführt. Es ist ähnlich wie bei seinem Vater. Sein Vater hat ja auch gesagt, bringt mich zu dem Grab meiner Väter. Und bei Josef geht das ja noch sogar weiter oder ist etwas anders. Er sagt ja, er möchte, wenn das Volk von hier auszieht, möchte er, dass seine Gebeine mitgenommen werden. Ich möchte das lesen am Ende vom 1. Mosebuch. Da heißt es, Vers 24 im letzten Kapitel, und Josef sprach zu seinen Brüdern, ich sterbe, aber Gott wird euch gewiss heimsuchen und euch aus diesem Land hinaufführen in das Land, das er Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen hat. Wir haben diese Texte jetzt nicht gelesen, aber Gott verspricht dem Abraham, dass sie Fremdlinge sein werden und dienen werden in einem fremden Land. Und dann heißt es da, nach 400 Jahren werden sie rausgeführt werden und so weiter. Das war Bestandteil der Verheißung. Und Josef nahm einen Eid von den Söhnen Israels und sprach, gewisslich wird Gott euch heimsuchen und ihr sollt dann meine Gebeine von hier hinaufbringen. Und Josef starb, 110 Jahre alt. Und dann balsamierte man ihn ein und legte ihn in einen Sarg in Ägypten. Später lesen wir beim Auszug des Volkes Israel, dass Mose das veranlasst hat, dass man die Gebeine mitgenommen hat. Im Josua-Buch ganz am Ende heißt es, wo diese Gebeine tatsächlich beerdigt worden sind dann. Und auch hier sagt die menschliche Logik vielleicht, du bist der zweitmächtigste Mann in einem Weltimperium, kann man sagen. In Ägypten. Josef, mach dir nichts vor. Deine Kinder haben eine herrliche Zukunft. Du hast was zu vererben. Die haben es gut. Die werden in deine Fußstapfen treten. Du hast nach überall hin Kontakte. Du bist geschätzt im ganzen Land. Hier merken wir, was bei dem Abraham vielleicht die Schwierigkeiten waren, dass sie ihn wegbringen wollten vom Glauben. Das ist bei dem Josef der Wohlstand. Das Gute. Er könnte sagen, was brauche ich diese Verheißung für in 400 Jahren? Hier und jetzt. Ich habe mein Leben gelebt. Ich habe alles gehabt. Und ich habe einiges weiterzugeben. Und auch denen nach mir wird es bestimmt gut gehen. Aber er vertraut auf Gottes Verheißung. Und sagt, das wird ganz bestimmt kommen. Er hat es noch nicht gesehen, aber er hat es geglaubt. Er hat gesagt, und deswegen nehmt mich mit, ich will hier nicht begraben werden. Ich will meinen Teil beim Volk Gottes haben. Nicht die Tat selber ist hier so bemerkenswert, dass man seine Gebeine so viele Jahre mitführt durch die Wüste. Das tun wir nicht. Wenn jemand stirbt, dann wird er am Kupferberg meistens begraben. Wir fahren nicht nach Russland oder sonst wohin. Aber hier ist ein Glaubensausdruck dahinter. Er glaubt der Verheißung Gottes. Und Josef vertraut dem, was Gott versprochen hat. Das ist Glaube. Wenn es bei Abraham, wie ich schon sagte, die Hungersnot oder die Kinderlosigkeit war, die zu einer echten Glaubensprobe wurden, oder nachher der Auftrag, diesen Sohn aufzugeben, zu opfern, so ist es bei dem Josef eher die Sicherheit, der Reichtum und dieses alles. Liebe Geschwister, wir werden bestimmt nicht in eine genauso Situation kommen wie der Abraham und wahrscheinlich auch nicht in so eine wie der Josef. Aber dass unser Glaube gefragt ist, tagtäglich, das kennen wir. Dass wir auf einmal vor Situationen stehen, wo wir merken, hier geht es darum, vertraue ich Gott oder laufe ich von ihm weg, weil jemand anderes mir ein scheinbar besseres bietet? Oder vertraue ich auf das, was hier und jetzt ist? Oder rechne ich im Alltag damit, auch wenn hier mal alles zu Ende ist, dann haben wir ein Besseres. Dann haben wir eine Zukunft. Und ich habe mich gefragt, was haben diese Männer gemeinsam, die hier aufgeführt wurden? Abraham, Isaac, Jakob und Josef. Lass uns das mal zusammentragen. Was haben diese Männer gemeinsam? Glauben. Sie glauben Gott. Ihre Taten waren sehr unterschiedlich. Aber sie hielten an dem einen fest. Sie rechneten im Alltag mit Gott. Wie immer die Situation war, rosa-rot oder dunkel und schwarze Nacht. Sie rechneten mit Gott. Sie sind auch, was sie noch gemeinsam haben, sie sind alle durch die Glaubensschule Gottes gegangen. Gott hat sie von Glauben zu Glauben geführt, weil er sie berufen hat. Nicht, weil sie Helden waren, sondern weil er sie berufen hat und sie ihnen eine Verheißung gegeben hat. Er hat sie in seine Schule genommen. Sie waren auch alle nicht ohne Sünde. Über Josef wird uns keine konkrete Sünde berichtet, aber wir wissen, dass auch er Gnade und Vergebung brauchte. Und was hier noch bezeichnend ist für alle, was sie auch alle gemeinsam haben, sie sind alle gestorben. Und sie sind alle gestorben, ohne das Verheißene gesehen und erlebt zu haben. Wir würden sagen, das ist irgendwie kein schönes Ende. So beschreibt uns der Hebräerbrief das, Kapitel 11, Vers 13. Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Sie wussten, das ist nicht alles. Wir gehen, wir lassen alles hier, aber das, worauf die Verheißung hinzielt, das steht noch aus. Es ist die bleibende Stadt. Es ist das Ewige, das neue Jerusalem, die ewige Stadt, wie uns das später beschrieben wird. Lassen wir uns nicht entmutigen, wenn wir hier und heute was verlieren, liebe Geschwister, wenn wir etwas einbüßen müssen, wenn wir merken, der Glaube kostet uns was. Ich glaube und habe deswegen, weil ich glaube, Nachteile. Das passt nicht in unsere Logik. Das war ja genau die Situation der Christen. Sie sind Jesus nachgefolgt und auf einmal nur Schwierigkeiten, nur Probleme. Und das ist das Anliegen des Hebräerbriefschreibers, dass er sagt, rechnet nicht nur mit dem Hier und Jetzt. Schaut über das Irdische hinaus, auf das Himmlische, über den Grabdeckel hinaus. Der Glaube ist nicht nur für das Hier und Jetzt. Lassen wir uns auch nicht durch den trügerischen Reichtum verführen. Ich denke, wir stehen in dieser Gefahr, dass uns das Geld und die vermeintliche Sicherheit verführen, auf das zu setzen. Lass uns mit Gott rechnen. Uns hilft nicht das viele Geld, wenn wir es vielleicht haben oder hätten. Wir sind auf den Herrn geworfen. Es heißt hier von ihnen, dass sie nach dem Himmlischen trachten und deswegen, genau deswegen, sagt die Bibel, schämt Gott sich nicht, ihr Gott genannt zu werden. Sie rechneten mit ihm. Sie haben ihn damit geehrt, dass sie gesagt haben, wenn ich Gott habe, dann habe ich alles. Auf ihn bin ich geworfen. Gott ist gut und Gott ist es wert, dass wir ihm bedingungslos vertrauen. Was immer die Prüfung sein mag, die als nächstes ansteht, wo wir vielleicht mit weichen Knien hineingehen, und ich wissen, werde ich durchkommen oder nicht? Werde ich es schaffen oder nicht? Gott ist treu. Er wird nicht über unsere Kraft hinaus uns versuchen lassen. Lesen wir im Korintherbrief. Gott ist treu. Jesus Christus, auf den wollen wir schauen. Wir wollen nicht bei Abraham, nicht bei Isaac, nicht Jakob, nicht Josef, schon gar nicht bei Esau hängen bleiben. Wir wollen unseren Blick auf Jesus Christus richten. Er hat in dir, liebes Kind Gottes, den Glauben angefangen und er wird das auch zu Ende bringen. Amen.